Aufgepasst, True Crime Fans. Am 8. Juni 2024 bringen Zeno, Shaggy und Lisa ein exklusiv für diesen Abend gestaltetes Sommer-Special ihres True Crime Podcasts Mörderische Heimat auf die Bühne. In der einzigartigen Open-Air-Atmosphäre des Museumshofes Fulda werden dabei zwei echte Kriminalfälle zum Thema Sommer, Urlaub und Reisen vorgestellt. Zwei Fälle aus fernen Ländern, in denen einige von uns vielleicht auch schon ihren Urlaub verbrachten. Denn nicht nur in Petersberg und Poppenhausen geschehen Verbrechen. Auch in Portugal, Phuket oder Polynesien. Dazu gibt es wie immer spannende Einblicke hinter die Kulissen des Erfolgspodcasts Made in Fulda. Tickets gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter kreuz.com.
Mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön wird Ihnen präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprodel. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mörderische Heimat, dem Podcast mit echten Fällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön. Mein Name ist Shaggy Schwarz und mir gegenüber sitzt ein gut gelaunter Zeno Diegelmann. Hallo Zeno, warum lächelst du denn
Hallo
so?
Hallo Shaggy. Ja, ich weiß gar nicht, ist das so? Ich bin halt ein fröhlicher Mensch, auch wenn unsere Fälle ja oftmals weniger freudig sind, so ja. Freut man sich doch zumindest umso mehr auch über kleine Dinge, ne? Zum Beispiel mit dir hier zu sitzen und diesen Podcast zu machen.
Gut, das kann ich gut verstehen, ja. Das kann ich nachvollziehen.
Außerdem gibt es auch wieder etwas Feedback, und zwar zu unserem letzten Fall. Du erinnerst dich, der Fall mit der Schändung des toten Bischofs.
Ja, klar.
Da hat uns ein Hörer geschrieben, und zwar der Felix. Er schreibt uns bei Instagram. Hallo Shaggy, hallo Zeno. Euer Fall rund um den Skandal mit dem damaligen Bischof Bolte kannte ich nicht. Allerdings hatte ich meine Oma darauf angesprochen und die konnte sich noch sehr gut an den Fall erinnern. Und das Erste, was ich sagte, war, ach ja, dem haben sie damals doch sein Ding abgeschnitten. Es scheint also so zu sein, dass schon damals vielen klar war, dass dort mehr passiert ist, als die Presse und Polizei zugeben wollte. Ne? Ich habe dann mit ihr den Podcast nochmal gehört und sie hat immer wieder genickt und bestätigt, dass das damals genau so war, wie ihr es beschrieben habt. Also auch von meiner Oma ein großes Lob.
Ja, vielen Dank, Felix, und vielen Dank auch an deine Oma. Der Fall mit dem Bischof, ja, war wirklich etwas Außergewöhnliches und wir sind froh, dass wir euch diesen Fall vorstellen konnten.
So ist es. Ja. Auch zum Fall Petra H. haben uns einige angeschrieben und mitgeteilt, dass sie hoffen, dass noch viele weitere Verbrechen aufgeklärt werden können, weil die Forensik immer größere Fortschritte macht und man mittlerweile nur noch kleinste Hautpartikel benötigt, um eine DNA zuweisen zu können. Ja, und das hoffen wir natürlich auch.
Ja. Bei unserem heutigen Fall gab es noch keine DNA-Auswertung, wie das heute der Fall ist. Und dennoch kommt man den Tätern auf die Spur.
Ja, verraten wir nicht so viel. Lasst uns lieber erstmal hören, um was es für einen Fall heute geht. Und wer könnte das besser als unsere Stimme, Lisa? Ja.
Am frühen Morgen des 25. November 1989 unternimmt der Rentner Hans H. wie immer seinen Spaziergang um den Aueweiher in Fulda. Ein Taxi erregt seine Aufmerksamkeit. Die Vorder- und Hintertür auf der Fahrerseite steht offen. Vom Fahrer keine Spur. Er geht um das Fahrzeug herum und steht vor einer Blutlache. Welch grausame Tat hat sich hier ereignet?
Wir steigen also heute mal nach der Tat ein, denn der Rentner, der das verlassene Taxi findet, kann gut einschätzen, dass hier etwas nicht stimmt, denn er ist sozusagen ja ein ehemaliger Kollege.
So ist es. Hans H. ist 62 Jahre und ebenfalls ehemaliger Taxifahrer. Er hat für Taxis oder Taxen, also
Taxis, ja, Taxis, glaube ich.
Ich sage auch eher Taxis. Er hat für Taxis also sowieso einen geschulten Blick.
Und er verfügt auch über das nötige Know-how. Denn als er die Blutlache sieht, reagiert er umgehend und verständigt die Taxikollegen.
Ja. Wieder einmal dürfen wir nicht vergessen, es ist das Jahr 1989. Mhm. Und von Handys ist man noch weit entfernt. Er müsste also erst nach Hause laufen, um dort mit dem Haustelefon die Polizei zu verständigen.
Genau, aber das macht er nicht. Aber er unternimmt dennoch was.
Er greift zum Funk im Taxi und setzt einen Funkspruch ab. Er sagt sowas wie, hallo, hallo, Taxi, bitte melden.
Und es melden sich auch daraufhin sofort einige Kollegen, die sich auch auf dem Weg zu ihm machen. Ja. Vielleicht sollten wir jetzt noch einmal den Fundort des Fahrzeugs näher erläutern. Wo befinden wir uns genau in Fulda?
Wir befinden uns in der Johannisau, direkt beim Auerweiher. Die meisten aus der Region kennen das Naherholungsgebiet, was auch einige Jahre später als Landesgartenschaugelände weiter ausgebaut wurde und verschönert wird. Mhm. Es befinden sich einige Wege dort, wo man spazieren gehen kann, und das Zentrum bildet der Weiher in der Mitte.
Genau, das Stadion befindet sich dort, ja. Ein Tennisclub und auch ein kleiner Flugplatz für Segelflieger ist dort.
Ein Gartengelände nicht so weit entfernt,
ja, genau. Ich kann mich übrigens auch noch sehr gut an diesen Fall erinnern, weil ich damals kurz nach diesem Fall dann zu Borussia Fulda in die Jugend gewechselt bin und ich immer an diesem Tatort mit dem Fahrrad oder Mofa vorbeifahren musste. Mhm. Ich bin da fast also täglich zum Training hingefahren und immer an diesem Tatort vorbeigekommen. Deswegen ist dieser Fall auch einer übrigens der ersten gewesen, der mir eingefallen ist, als wir mit dem Podcast damals begonnen haben.
Tatsächlich?
Ja, wirklich so. Ja.
Wobei es bis hierhin noch kein Tatort ist, sondern nur ein Fundort eines verlassenen Taxis. Aber das ändert sich nun sehr schnell.
Genau, denn als die anderen Taxikollegen ankommen und der Fahrer immer noch nicht aufgetaucht ist, beschließen sie, im Kofferraum nachzusehen. Ja. Wir haben ja noch keinen, wie du schon sagst, keinen Tatort, es ist nur ein leeres Taxi. Man ahnt nichts Gutes und das schlechte Gefühl soll sich nun bestätigen. Denn
als sie den Kofferraum öffnen, finden sie den Fahrer des Taxis dort. Und das Bild, das sich vor ihnen zeigt, wird von allen Beteiligten als grauenvoll beschrieben. Die Leiche liegt dort zusammengekrümmt und mit entstellt verzerrtem Gesicht. Der Taxifahrer ist tot.
Ja, dann sollten wir jetzt zum Fahrer selbst kommen, denn die Kollegen wissen natürlich, um wen es sich da genau handelt. Ja,
der Tote heißt Peter S. Er ist zum Tatzeitpunkt 33 Jahre alt und kommt aus Petersberg.
33 Jahre jung, passt da eher.
Das passt eher, stimmt. Peter S. hatte auch erst Anfang des Jahres geheiratet und wollte sich Anfang des darauffolgenden Jahres selbstständig machen. Was besonders makaber ist, sein neues und eigenes Taxi war schon bestellt und stand zur Auslieferung bereit.
Oh Gott, wie tragisch, oder? Ja. Jetzt ist es also so, dass wir bisher nur die Kollegen vor Ort haben. Was ist denn mit der Polizei?
Ja, die wird nun ebenfalls verständigt und beginnt sofort mit ihrer Arbeit.
Das heißt?
Naja, sie sperren den Tatort weiträumig ab und beginnen mit der Spurensuche. Dazu wird das Auto später am Tag noch extra nach Wiesbaden zum dortigen Landeskriminalamt gebracht, wo weitere Detailuntersuchungen am Fahrzeug stattfinden.
Und jetzt untersucht man das Gelände weiträumig, dort wo das Fahrzeug steht.
Genau, es wird eine 10-köpfige Sonderkommission gegründet, die Regie des Ganzen übernimmt. Dazu stößt noch ein 20 Mann starker Zug der Bereitschaftspolizei aus Hanau, die das gesamte Gelände vor der Hornungsbrücke bis zur Frankfurter Straße hindurchkämmen.
Suchen Sie denn irgendwas Bestimmtes oder ist das die berühmte Suche nach der Nadel im Heuhaufen?
Naja, man kann ziemlich schnell feststellen, dass einige Gegenstände fehlen, die Peter S. immer bei sich hatte oder im Fahrzeug lagen.
Was zum Beispiel? Gibt es da eine Liste, die uns zu irgendwie das Ganze näher bringt?
Ja, die gibt es. Also warte, hier ist eine kleine Aufstellung nach dem, was sie damals alles gesucht haben. Mhm. Es fehlt demnach also die rotbraune Geldtasche, die etwa 20 mal 12 Zentimeter groß ist, in der etwa wohl so 500 Mark gewesen sein müssen. Mhm. Dann fehlt ein blaues Gästehandbuch mit einem Mercedes-Stern drauf, sowie eine Lesebrille mit goldfarbenem Gestell.
Die Brille von Peter S.
Nein, das ist die Brille seines Chefs, der immer tagsüber das Taxi fährt und mit dem sich Peter S. die Schichten teilt.
Ah, okay. Das ist ja häufig so, dass sich zwei Fahrer ein Auto teilen, um die Kosten möglichst gering zu halten und das Fahrzeug so eigentlich immer in Bewegung, also immer im Einsatz.
Genau. Ist, ne? Und außerdem fehlt noch der Autoschlüssel vom Taxi. Der ist in einem ebenfalls rotbraunen Schlüsselmäppchen verstaut.
Der fehlt ebenfalls?
Genau, der fehlt ebenfalls, ja.
Naja, wenn die Täter abgehauen sind, haben sie den vielleicht in den nahegelegenen Auerweiher geworfen. Dann findet man den wahrscheinlich nie wieder. Ne?
Ja, kann sein. Aber etwas anderes ist dadurch den Beamten klar.
Okay, nämlich?
Dass es sich höchstwahrscheinlich um einen Raubmord handeln muss. Die Täter hatten es auf Geld und Wertsachen abgesehen. Wenn die Tat aufgrund eines Streits eskaliert wäre, hätte der Täter sich aus dem Staub gemacht und gut. Mhm. Aber so deutet doch vieles auf Raub hin.
Ja, das stimmt. Finden die Polizei denn das?
Zunächst erstmal nein. Das wird sich aber noch ändern.
Da kommen wir also gleich zu. Vielleicht zuvor erstmal zur Rekonstruktion des Vorabends. Weiß man da irgendwas? Das kann ja auch schon Hinweise geben.
Man kann zumindest ein bisschen was rekonstruieren. Man fragt natürlich in der Taxizentrale an. Dort müssen sich die Fahrer ja vor jeder Fahrt melden und sagen, wo sie hinfahren und welche Tour sie übernehmen. Die Zentrale sitzt damals in der Amandneistraße und tatsächlich kann sich derjenige noch daran erinnern, dass er mit Peter S. noch Kontakt hat.
Aha. Ja. An was denn genau könnte ja sein, dass er sogar den letzten Fahrgast noch zuordnen oder zumindest zeitlich einordnen kann?
Ja, und so ähnlich ist es auch. Die Information ist spärlich, aber wichtig.
Ja, schieß los.
Demnach hatte Peter S. gegen 17 Uhr seine Schicht übernommen und einige Fahrten gemacht. Anhand des Fahrtenbuchs kann man auch das gut nachvollziehen. Demnach waren es genau 26 Fahrten. Die 27. Fahrt war dann wohl die Fahrt zum Auerweiher.
Und an was konnte der Mann von der Taxizentrale sich noch erinnern?
Zumindest wusste er noch, dass sich gegen 1.40 Uhr ein männlicher Fahrgast gemeldet hatte. Und zwar von den Telefonzellen am Uniplatz aus.
Dort, wo früher das Kaufhaus Kerber war.
Genau, dann, die Stimme bezeichnete der Mitarbeiter als männlich und eher jung als alt.
Eine Stimme kann ja viel verraten. Ne? Sprach der Mann mit einem Akzent oder hat er andere Auffälligkeiten?
Nein. Naja, aber das ist auch schon wieder eine wichtige Erkenntnis. Der Mann sprach Deutsch ohne einen Akzent.
So, dann fährt Peter S. also nun in der Nacht zum Uniplatz, um diese Fahrt zu übernehmen. Das ist purer Zufall, dass er das ist, oder?
Das ist absoluter Zufall. Wenn er einen anderen Fahrgast gehabt hätte, wäre ein anderer Kollege dorthin gefahren, hätte die Fahrt übernommen.
Das ist Schicksal, wie auch immer man das nennen möchte.
Ne? Ja, klar.
Auch der Mitarbeiter in der Zentrale, was der sich wohl noch für Gedanken macht, aber der kann ja nur auch nichts dafür.
Nein, überhaupt nicht.
Ist das dann auch der letzte Kontakt zur Zentrale?
Sagen wir mal so, der letzte richtige Kontakt. Denn Peter S. meldet sich nochmal, als er den Fahrgast oder die Fahrgäste aufnimmt. Es ist nicht zu verstehen, wohin die Fahrt gehen soll. Das geht im Stimmgewirr unter.
Ja, es ist Freitagnacht, es ist gegen 1:30 und zu dieser Zeit fahren viele Kneipen- oder Disco-Besucher mit dem Taxi nach Hause.
Wie das an Wochenenden so üblich ist. Es ist auch eine spannende Zeit. Ja,
auf jeden Fall. Gerade im grenznahen Fulda ist einiges los. Knapp 2 Wochen zuvor ist die Mauer gefallen und die Grenze ist auf.
Ja.
Ist das vielleicht auch eine Überlegung der Polizei, dass eventuell nun auch Personen aus Thüringen in Frage kommen können? Das ist ja neu für die
Auf jeden Fall. Also Polizei. Man ermittelt in alle Richtungen, aber zunächst vergeblich.
Was für Aufschlüsse gibt es denn sonst? Vielleicht die Obduktion der Leiche, irgendwas?
Ja, das ist ganz interessant. Man kann anhand der zahlreichen Verletzungen die Tat relativ gut rekonstruieren.
Okay, was heißt denn überhaupt zahlreiche Verletzungen? Wir wissen ja bislang noch gar nicht, wie Peter S. genau getötet wurde. Ja,
dazu kommen wir jetzt.
Ja, bitte. Ja.
Laut Obduktionsbefund und Tatortsituation hat sich die Tat wie folgt abgespielt. Peter S. hat seine Fahrgäste gegen 1.40 Uhr am Uniplatz aufgenommen. Dann ging die Fahrt in Richtung Johannesau. Die Täter haben Peter S. in die dortige Olympiastraße gelotst. Als dieser dann anhielt, hat er noch das Taxometer auf Kassieren gestellt. Es zeigt sie nämlich noch 9,80 Mark an.
Mhm. Was auch der Strecke vom Uniplatz zum Auweier ja entspricht.
Exakt, genau. Von daher weiß man auch, dass es keine großen Umwege mehr gab und die Täter gegen 2 Uhr über ihr Opfer hergefallen sind.
Haben die Täter hinter ihm gesessen oder neben ihm? Kann man das auch herleiten, irgendeine Art und Weise?
Zumindest weiß man, dass mindestens einer der Täter hinter Peter S. gesessen haben muss.
Weil, wie stellt man das fest?
Weil er von hinten mit einem Seil stranguliert wurde.
Ah, okay.
Das Seil muss in etwa die Stärke einer Wäscheleine gehabt haben und wurde Peter S. um den Hals gelegt.
Das kann man anhand der Verletzung dann erkennen.
So ist es, genau. Der Täter muss so heftig gezogen haben, dass Peter S. das Zungenbein brach.
Aber Peter S. kämpft um sein Leben. Es gibt Hinweise darauf, dass er sogar noch nach hinten ins Fahrzeug gezogen wurde oder dorthin geklettert ist und sich im Anschluss sogar noch einmal befreien konnte.
Das stimmt. Ne? Irgendwie schafft es der bereits stark verletzte Peter S., sich zu befreien und aus dem Fahrzeug zu fliehen. Allerdings kommt er nicht weit.
Direkt neben dem Taxi wird er von seinem Peiniger also wieder gestellt und nun mit einem Messer angegriffen.
Auch das belegen Abwehrverletzungen an seinen Händen. Peter S. hat um sein Leben gekämpft. Er muss sich gedreht und gewunden haben, hat aber letztlich keine Chance. Ihm werden mit voller Wucht 8 Stiche in die Brust, Oberbauch und Lendengegend versetzt, die schließlich zu einem akuten Herzversagen aufgrund des hohen Blutverlusts führen.
Das war aber noch nicht genug der Grausamkeit, denn bei der Untersuchung des Fahrzeugs findet man Spuren im Innenraum des Kofferraums, die darauf hindeuten, dass Peter S. noch gelebt haben muss, als man ihn in den Kofferraum hineinsperrte. Boah.
Tja, kurzer Point.
Ja, gerne. Ja. Also wir haben Wir haben also einen toten Taxifahrer und fehlende Wertgegenstände. Es gibt keine weiteren Zeugenaussagen, die etwas von der Tat mitbekommen haben. Klar, nachts ist dort am Auweier natürlich weniger los. Ich habe mir auch schon die ganze Zeit über überlegt, ob Peter S. irgendwas vielleicht geahnt hatte, weißt du? Also, denn wer lässt sich schon nachts im November dort an so einen abgelegenen Ort wie den Auweier chauffieren?
Gute Frage, also vielleicht werden wir es nie erfahren.
Nee, das stimmt. Ja. Okay, wie geht's weiter?
Die Kripo versucht alles, um die Schlinge enger zu ziehen. Sie suchen nach dem vorletzten Fahrgast, der sich gegen 1.25 Uhr von der Gaststätte Brasserie von Peter S. hat fahren lassen.
Das war dann die 26. Fahrt, also die Fahrt, bevor sein Mörder zugestiegen
ist. Genau, ganz genau. Man setzt auch eine Belohnung von insgesamt 11.000 Mark aus, aber zunächst tut sich nichts.
Also fast nichts, denn man findet ja dann doch eines der gesuchten Stücke.
Richtig, man findet hinter einem Zigarettenautomaten in der Gaststätte Oberbayern die leere Geldbörse.
Okay, alle Fulda zucken kurz auf, denn das Oberbayern ist nur fußläufig ein paar Minuten vom Tatort entfernt. Was sagen wir, vielleicht so 15 Minuten, 20 Minuten?
15, 20 Minuten.
So einmal ungefähr durch den Auweier,
genau,
durch.
Dann. Also wenn man direkt am Weiher vorbeischaut, haut das ungefähr hin.
Ja. So, das Oberbayern ist auch bekannt, dass es gerne, sagen wir mal, ja, zwielichtige Gestalten anlockt, kann man das so sagen. Also wenn die Täter nach der Tat dorthin sind, könnten sie dort auch aufgefallen sein.
Das hoffen die Ermittler natürlich auch, aber auch diese verheißungsvolle Spur verläuft im Sande. Niemand hat anscheinend etwas mitbekommen oder gesehen.
Und so entwickelt sich der Fall des toten Taxifahrers zu einem Cold Case. Denn die Wochen und Monate gehen ins Land, ohne dass man irgendwelche Fortschritte erzielt. Der Fall wird ein Jahr später sogar bei Aktenzeichen XY vorgestellt und man hofft, dass hier vielleicht noch Hinweise eingehen könnten, doch auch hier verpufft das leider alles.
Ja, das Ganze hätte also tatsächlich bis heute ein unaufgeklärter Fall bleiben können. Wenn nicht eine junge Frau die Courage gehabt hätte, um zur Polizei zu gehen.
Aber diese junge Frau ist nicht irgendeine junge Frau, es ist die Freundin von einem der Täter.
Ja. Wir schreiben jetzt bereits das Jahr 1994, also fast fünf Jahre nach der Tat. Da meldet sich diese junge Frau bei der Polizei und sagt, sie wisse, wer den Taxifahrer damals am Auweier umgebracht habe, nämlich ihr Freund.
So, bevor wir jetzt aber gleich weitermachen, muss ich zu einem besonderen Detail kommen, das wir nicht verschweigen dürfen. Denn bereits zwei Jahre zuvor, also im Jahr 92, ist genau die gleiche junge Dame bereits schon einmal zur Polizei gegangen und hatte diese Aussage getätigt. Aber man hatte sie wieder weggeschickt. Was zur Hölle ist da denn bitte schiefgelaufen?
Keine Ahnung.
Das ist doch ein Unding,
oder? Es ist genau so, wie du es sagst. Bereits Anfang des Jahres 92 war sie, ist es übrigens die Freundin des älteren Täters, aber dazu kommen wir gleich noch genauer dazu, bereits bei der Polizei vorstellig geworden.
Und nicht nur sie war dort vorstellig geworden. Schnallt euch an, liebe Hörerinnen und Hörer. Auch der Vater des Täters war mit zur Polizei gekommen. Beide, Freundin und Vater des Täters, hatten also demnach eine Aussage gemacht, aber nichts ist daraufhin passiert.
Tja, leider ja. Also man hatte ja wahrscheinlich vergessen, die beiden zu einer weiteren Befragung einzuladen und so verlief das Ganze noch zwei weitere Jahre, bis die Freundin wieder zur Polizei
kam. Ja, also ich bin ja ein großer Verteidiger unserer Polizei in diesem Podcast, aber diese Aktion ist wirklich, das ist ein Skandal. Also die Freundin und der Vater des Täters machen eine Aussage bei der Polizei, in der sie den Freund bzw. Sohn als Täter angeben und nichts passiert. Okay, da muss ich mich echt beruhigen bei sowas. Das ist doch unfassbar, sowas.
Ja, also das ist wirklich nicht zu glauben und vor allen Dingen auch nicht zu erklären. Aber zumindest wird jetzt die Polizei aktiv.
Ja, das ist schön, dass sie aktiv wird.
Und jetzt laden sie den oder die Verdächtigen auch vor.
Okay. Wieder beruhigen. Was haben wir zu ihm, beziehungsweise ihnen? Denn es sind ja zwei Täter,
genau,
richtig?
Genau.
Lass die Katze mal aus dem Sack.
Die lasse ich raus. Bei den beiden handelt es sich um zwei Kumpels. Zum einen haben wir da den Älteren, der heißt Stefan L., ist 25 Jahre alt und vom Beruf Maurer. Und zum anderen ist da noch der 23-jährige Verkaufsfahrer Ingmar H. Beide stammen aus Fulda und sind vorher noch nie mit dem Gesetz in Konflikt gekommen.
Okay, stopp, jetzt habe ich gleich mehrere Fragen. Du sagst 25 und 23 Jahre alt, zum Zeitpunkt der Festnahme oder zum Zeitpunkt der Tat? Das ist ja gerade für die Urteile von entscheidender Wichtigkeit.
Richtig.
Das sind ja ein paar Jahre ins Land gegangen.
Also das Alter, das ich genannt habe, ist das Alter bei der Festnahme. Bei der Tat waren Stefan L. und Ingmar H. 20 und 18 Jahre alt.
Ah, das macht mich jedes Mal wieder fertig. Mhm. Ne? 18 und 20 Jahre alte Jungs. Leute, was ist denn mit euch los? So jung und schon so bescheuert, muss man sagen, dass man sein Leben wegwirft. Wegen, wie viel waren es? Was war die Beute? Wegen 500 Mark.
Ja. Oh Mann. Jedenfalls hatten die beiden damals schon kurz nach dem Mord ihre Tat gestanden.
Wie jetzt? Wem?
Der Freundin.
Ach so,
also ja. Zumindest Stefan L. Er war mit der jungen Dame zusammen und hat ihr zunächst gesagt, dass er mit Ingmar A. zusammen in eine Schlägerei geraten war. Und das viele Blut in ihrer Kleidung musste erklärt werden. Hm. Danach sind sie erst ins Oberbayern gegangen, um ein Alibi zu haben.
Also erst nach Hause und dann ins Oberbayern. Okay, aber dort haben sie doch auch die Geldtasche hinter dem Zigarettenautomaten versteckt. Ja. Ob das jetzt zu einem tollen Alibi beiträgt, das möchte ich mal bezweifeln.
Dass das stimmt. Aber so war es. Einen Tag später soll Stefan L. dann seiner Freundin jedoch die Wahrheit gesagt haben.
Okay, das heißt, sie hat dann auch noch 3 Jahre damit gewartet, bis sie das erste Mal zur Polizei ist.
Ja.
Naja, ich würde jetzt gerne sagen, wie kann sie aber auch so lange warten, aber mal ganz ehrlich, leicht aus unserer Position dazu urteilen, wie geht man so einer Situation damit um, wenn der eigene Partner zu dir kommt und dir sowas sagt? Mhm. Das muss man natürlich auch bedenken.
Ja, damit, ja, klar.
Damit bürdet er ihr eine krasse Mitschuld, oder sagen wir nicht Mitschuld, aber eine Mitverantwortung auf, um die du ja nicht gebeten wirst, ne? Also, oder nicht gebeten hast vielmehr. Ja, also
ich stelle mir das auch schwierig vor. Mit diesem schlechten Gewissen lässt sich als Freundin auch sicher wahnsinnig schlecht leben. Hm. Also wie bestreitet man da einen Alltag?
Ja klar, ja? Das Thema schwebt doch ständig und bei allen Dingen über dir und der Beziehung. Ich kann mir auch vorstellen, dass die beiden Täter damit durchaus zu kämpfen hatten. Du sagtest, sie hatten vorher ja auch noch nie Probleme mit dem Gesetz gehabt, sie sind nie in Erscheinung getreten.
Ja.
Ne? Naja, die werden auch nicht glücklich geworden sein damit, dass sie diese Tat begangen haben. Das soll keinesfalls irgendwas entschuldigen, also Gott behüte, aber belastend ist das natürlich schon, so eine Tat zu begehen. Umso kläglicher, dass sie nicht selbst zur Polizei sind, um ihr Gewissen zu entlasten. Nein, da musste erst der eigene Vater und die Freundin die Eier haben, dazu zur Polizei zu gehen und das anzusprechen.
Zumal sich das sicher auch strafmildernd ausgewirkt hätte.
Ja, das stimmt, ja. Wieder einmal haben wir wahnsinnig viele Unschuldige, die damit reingezogen werden. Ne? Partnerinnen, Familie von Opfern, Tätern, der Vater. Also das ist furchtbar sowas.
Ja, und vergiss nicht, wie traumatisch sowas auch für die Kollegen ist. Ja? Die müssen am nächsten Tag wieder auf die Straße und Taxis fahren.
Da hast du absolut recht. Ne? Die ganzen Taxikollegen müssen dann wieder zur Arbeit gehen und mit dieser Geschichte im Kopf Leute durch die Gegend fahren.
Und deswegen haben wir heute auch mal einen ganz besonderen Experten eingeladen, der zu Wort kommen soll. Denn wie geht man als Taxifahrer mit diesem ständigen Druck um, dass die nächste Fahrt deine letzte sein könnte?
Nachgehakt. Die Expertenmeinung. Mit freundlicher Unterstützung von HWK. Ihr unabhängiger Versicherungsmakler für individuell zugeschnittene Versicherungslösungen. Das gilt für Privatpersonen und Familien ebenso wie für Freiberufler, Selbstständige und Unternehmen. HWK, Ihr Versicherungsmakler in Fulda und Schwalmstadt.
Ja, bei mir ist jemand, der tatsächlich damals als Taxifahrer aktiv war, der die Zeit mitgemacht hat und auch noch aus der Originalzeit berichten kann, auch wie es damals war. Bei mir ist heute Norbert. Ich muss dazu sagen, Norbert, wir werden deinen Nachnamen nicht sagen, weil du auch nicht wolltest, dass wir deinen Nachnamen sagen. Auch dein Vorname ist tatsächlich nicht der Name, den du auch wirklich von Geburt an bekommen hast. Du bist zu der Zeit auch ich habe es schon gesagt, Taxifahrer gewesen. Kanntest du das Opfer?
Wie man alten Kollegen kennt. Ja. Also man sieht den hier und da und ich habe den mehr gekannt durch einen gemeinsamen. Ich habe einen Freund, der ein guter Freund von ihm war. Und über ihn hab ich ihn kennengelernt und auch besser gekannt etwas.
Der gemeinsame Freund war auch Taxifahrer, oder?
Der gemeinsame Freund war auch Taxifahrer, ja. Wir waren ja alle in dieser Klicke.
Und dann kennt man sich wahrscheinlich auch, wenn man dann so steht, auch so, da kommt man in Gespräche und so weiter.
Ja, klar. Ja. Als Taxifahrer hat man manchmal viel Zeit, um zu warten.
Wie lange hast du zu dem Zeitpunkt der Tat als Taxifahrer schon gearbeitet?
Seit über 10 Jahren habe ich gearbeitet und zwar hauptsächlich nachts, weil es da mehr Geld zu verdienen gibt. Und eigentlich habe ich das auch ganz gerne gemacht mal. Also, weil nachts hat man mehr Man hat eigentlich auch mehr Ruhe, kann man sagen. Aber klar, man hat schon seltsame Fahrgäste, immer mal wieder. Also das kommt häufiger vor, dass man sich da Gedanken darum macht, was da eigentlich so hinten oder neben einem sitzt. Ja, und so. Das ist, hat man ein komisches Gefühl, aber das ist es beherrschbar, sag ich mal.
Ja, wahrscheinlich bis dato oder bis zu dem Zeitpunkt. Ja, denn kannst du dich noch erinnern, wie es für dich war, als du von der Tat oder auch in dem Fall auch ja von dem Mord erfahren hast?
Absoluter Schock. Ja. Also das erste war ein Riesenschock für alle. Ja. Ja, und große Trauer, Wut, aber du weißt natürlich nicht, was du damit anfangen kannst. Ich meine, du kannst ja nicht deine Fahrgäste dann niederschlagen oder so. Und also in der Hauptsache dieser Schock und was bleibt, ist einfach Riesenangst. Ja. Also, weil dann vor einmal weißt du, was da passieren kann, aus welchen nichtigen Gründen. Und du denkst, oh je. Und das kann dir auch passieren, weil du hast ja wenig Chancen, wenn du da in deinem Taxi fährst und du hast da hinten, hinter dir jemand sitzen, neben dir jemand sitzen, Hände am Steuer, du kannst dich da und du musst auf den Verkehr achten und so, das sind so Sachen, wo du wenig Reaktionsmöglichkeiten hast. Also diese Hilflosigkeit in so einer Situation, die wird dann erst einmal total plastisch und was bleibt, ist einfach Angst.
Wie hat sich das dann verändert auf dein Berufsleben als Taxifahrer? Also du hattest ja gesagt, du bist dann immer Nachtschichten gefahren. War das?
Habe ich dann ab da nicht mehr gemacht.
Wegen der Tat?
Also ich konnte das nicht mehr. Ja. Also nachts war, klar, kann es auch tagsüber passieren, aber nachts, wie gesagt, weil es nachts sowieso so komisch ist, ist es so, dass man das dann, also ich konnte es überhaupt nicht mehr. Ja. Mein Freund, der hat ganz aufgehört mit dem Taxi. Mhm. Und ich habe das auch nicht mehr sehr lange gemacht, weil es einfach, diese Angst fährt immer mit. Und das ist etwas, was du, das macht dich ja fertig. Ja. Also das kannst du nicht Jahrzehnte machen.
Du hast euren gemeinsamen Freund jetzt auch schon angesprochen. Der war ja tatsächlich einer der Taxifahrer, die am Tatort dann auch das Opfer gefunden haben. Ja. Hat der davon ein bisschen erzählt?
Ach je, wir haben versucht, darüber zu reden, aber Worte kommen da. Die Worte sind, die dringen in solche Geschichten gar nicht vor, weil das so... Das ist sowas Grauenhaftes, so ein großer Schock, der, also wir haben viel darüber geschwiegen, über diesen Fall. Und wir sind beide da, über 30 Jahre, oder mein Freund lebt ja dann nicht mehr, aber eigentlich die ganze Zeit nicht darüber hinweggekommen.
Also euer gemeinsamer Bekannter hat das Opfer, glaube ich, du hast es gesagt, nicht gesehen, sondern der war quasi dabei, aber die Kollegen haben dann schnell den Kofferraum wieder zugemacht.
Ja, ja, aber diese ganze Situation da, du siehst, da gibt es ein Taxi, das, wo die Türen offen stehen und da ist lauter Blut, dann ist, das ist es schon, da hast du den Schock, da ist es, da brauchst du nicht noch mehr zu sehen eigentlich, also... Ja, das ist, wie gesagt, und da eigentlich kann man, reichen Worte nicht aus für so eine Situation.
Das glaube ich gerne. Wir haben in dem Podcast auch den Kollegen angesprochen, der in der Zentrale quasi auch die Anrufe weitergeleitet hat. Du hattest tatsächlich mit dem auch im Nachhinein mal gesprochen. Hat der sich Vorwürfe gemacht, dass er unserem Opfer die Fahrt zugeschanzt hat oder wie man das nennt?
Ja, anfänglich ja, aber wie gesagt, was soll er denn machen? Er hätte die jedem zuschanzen können. Ja. Das war bei mir ja auch diese Geschichte, dass es dann diese Angst auch permanent geblieben ist. Weil, wie gesagt, man kann es nicht verhindern. Weil der fragt ja nicht, aus welchem Grund machen sie diese, wollen sie die Fahrt machen? Mhm. Und dann antwortet der Täter dann auch noch ehrlich. Das ist so, das wird angemeldet, du gibst es weiter und dann, man kann sagen, Pech. Das ist... ja, aber der kann da nichts, klar, macht er sich da Gedanken, aber in so eine Situation kommst du rein und eigentlich kannst du nur verlieren.
Du hast ja selber auch jetzt lange nicht mehr über diese Tat gesprochen. Nee. Ja. Und man merkt auch, dass es dir auch auf jeden Fall schwerfällt. Du hast ja auch gesagt, dass dein Kollege und du ihr quasi auch den Job gewechselt hattet, wegen der Tat wahrscheinlich. Ja,
ich habe, wie gesagt, ich habe noch eine Zeit lang konnte ich das noch machen im Tagdienst, aber dann konnte ich, habe einfach gemerkt, das bringt mich um, das Ganze, weil du einfach da sitzt und dann, weiß ich, hast du den Brustkorb verengt und alles, dann sind das so Dinge, die einfach, die hält man an so einem Arbeitsplatz dann auch nicht mehr aus. Wie gesagt, mein Freund, der ist direkt, der konnte gar nicht mehr, was ich auch sehr gut verstehen konnte.
Klar, also der, wenn der auch gerade noch dann auch beim Tatort mit war, also kann man sich gar nicht vorstellen. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, die Angst fährt immer mit wahrscheinlich, so
ja, kann klar. man das sagen. Ja. Und die ist ja, das ist ja real. Das ist ja nicht so, dass es etwas ist, was, wie gesagt, weil es diese Sachen, die gibt es nicht häufig, aber es gibt sie. Und dann, wenn du dann da dran bist, tja.
Jahre später konnte man die Täter überführen und verurteilen. Wie hat man das als Kollege dann noch empfunden? Ich meine, Jahre später, aber trotzdem wurden die Täter überführt. Wie war das Gefühl? Kannst du dich noch dran erinnern?
Ich meine, das ist natürlich eine Erleichterung. Das ist ja klar, endlich hat man die gefunden. Es ändert nichts mehr an diesen ganzen Sachen von Schock und Angst und so, die man mit sich trägt, weil die sind da. Es ändert was an das Gerechtigkeitsgefühl, vielleicht hat man da, ist es ja schön, dass es auch so Leute mal also gefasst werden und erwischt werden und so, und vielleicht sorgt das ja dafür, dass das nicht so oft passiert und nicht so schnell passiert wieder, aber viel macht es nicht aus. Es ist also, wie gesagt, mit dieser Beschäftigung, mit dieser Situation, die nimmt einem das ganze Leben mit. Ja, das ist unabhängig geworden von Tätern.
Hat euer gemeinsamer Bekannter, euer gemeinsamer Freund und Kollege, hat der noch was gesagt, nachdem man die Täter überführt, gefasst und verurteilt hatte?
Ja, ähnlich. Also ich meine, es geht da darum, dass man sich freut, dass sozusagen irgendwie eine Gerechtigkeit da ist, aber bis zum Schluss, wenn wir über Peter gesprochen haben, hat er immer Tränen in den Augen und so. Und das ist immer etwas, was, das ist das, was bleibt.
Das glaube ich gerne. Du hast gesagt, du bist ja lange nicht mehr in diesem Beruf jetzt aktiv. Hast aber noch Kontakt zu auch aktiven Fahrern, also Taxifahrern? Und wenn ja, weißt du, wie die Situation heutzutage ist? Also fahren die gern Nachtschichten oder dergleichen, kann man das so sagen?
Also das weiß ich ehrlich gesagt nicht wirklich. Also ich habe in der Familie einen Taxifahrer, der fährt keine Nachtschichten. Ja. Der hat schlechte Erfahrungen mit Gästen. Der habe ich ja auch. Ja. So, die sind ja, wenn man Glück hat, sind die beherrschbar. Ja, klar, dann sind es betrunken oder irgendwelche Leute, die unangenehm sind oder so. Und dann kriegt man die aber irgendwie ans Ziel gefahren und dann gehen sie. Das sind alles Sachen, gut, die kriegt man hin, aber diese Geschichte, wenn du dann ermordet wirst wegen ein paar hundert D-Mark oder Euro, also das sind dann Dinge, die einfach, das will niemand. Und dafür, ich meine, man verdient ja sich da keine goldene Nase als Taxifahrer. Dann kann ich das sehr gut verstehen, wenn ganz viele sagen, nee, eigentlich wollen wir das so nicht mehr. Die andere Geschichte ist, man müsste dann einen Sicherheitsmensch da immer mitfahren lassen. Ja, aber das würde dann Taxifahren so teuer machen, da fährt keiner mehr Taxi. Ja, wahrscheinlich ist also das so. Da gibt es keine richtige Lösung.
Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und vielen Dank, dass du nach all den Jahren jetzt auch nochmal, ja, kann man sagen, den Mut gefasst hast, tatsächlich nochmal darüber zu reden. Ich danke dir sehr. Ja, bitte.
Dann kommen wir jetzt doch zum Urteil, denn da sind ja noch ein paar Fragen zu beantworten. Wer hat das Opfer denn eigentlich erdrosselt, wer hat zugestochen und so weiter, ne?
Ja, aber nicht nur das, denn wir erinnern uns daran, dass die beiden damals noch 18 und 20 waren und deswegen werden sie nur nach Jugendstrafrecht verurteilt.
Ja, das Thema hatten wir auch schon des Öfteren im Podcast. Die heiße Kiste mache ich jetzt nicht wieder auf, was Recht und was Unrecht ist. Das müssten wir mal in einer Extra-Folge besprechen. Was entscheidet denn jetzt das Gericht? Das ist ja das Entscheidende.
Vor Gericht sagen die beiden Männer aus, dass es der jeweils andere die eigentliche Tat ausgeführt hat. Man kann es letztlich auch nicht mehr beweisen, wer genau was gemacht hat oder ausgeführt hat.
Das heißt, ein gemeinschaftlicher Mord oder kommen sie mit Totschlag davon? Das sind ja so die...
Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass Stefan und Ingmar die Tat gemeinschaftlich ausgeführt haben. Beide werden wegen Mordes verurteilt. Die Staatsanwaltschaft fordert 10 Jahre. Das wird es dann aber nicht ganz, aber fast. Beide bekommen 9 Jahre Haft.
Was nach Jugendstrafrecht schon sehr nah an die Höchststrafe heranreicht.
Ja, genau. Wobei das Gericht in der Urteilsbegründung auch explizit nochmals äußert, dass sie leider nicht mehr, sprich nach Erwachsenenstrafrecht, urteilen konnten.
Also sind die immer so auch nicht ganz happy damit, das Gericht. Ja. Das kann ja nur das verurteilen, was das Gericht hergibt oder das Gesetz hergibt. Ja,
richtig.
Und warum dann nicht das Maximum von 10 Jahren?
Ja, den beiden wird zugute gehalten, dass sie vorher nicht vorbestraft waren und auch in der Zeit bis zur Festnahme einem geordneten bürgerlichen Leben nachgegangen sind.
Das heißt, wenn ich nicht negativ auffalle, wird mir das schon positiv ausgelegt. Das hätte ich in meiner Schulzeit auch gerne bei den Lehrern so durchgebracht. Aber naja, sei es drum. Zumindest hat man die Täter doch noch ihrer Strafe zuführen können. Mich würde vielleicht noch interessieren, was die beiden heute dazu sagen würden. Ne? Das wäre mal spannend. Empfindet man diese Strafe dann selbst als gerecht und beruhigt das am Ende vielleicht sogar das eigene Gewissen, dass man gefasst wurde und eine Strafe erhalten hat? Also weißt du, was ich meine?
Ja, ja, du meinst so eine Art Beichte, durch die man wieder geläutert hervorgeht.
Genau, die beiden haben ihre Strafe ja mittlerweile verbüßt. Würde mich zumindest mal interessieren, ob die auch noch hier leben. Oder
Tja, so. Stimmt. Jedenfalls ist der Fall des toten Taxifahrers damit gelöst und konnte zu den Akten gelegt werden.
Das ist gut. Da freuen wir uns auch drüber, dass das doch noch so geschehen ist. Wenn du nichts mehr hast, Jackie, ich habe nichts mehr auf meinem Zettel vor mir.
Ich habe auch nichts mehr.
Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als uns zu verabschieden. Ja. Wir hören uns in 14 Tagen wieder, dann mit Folge 35 von
Mörderische Heimat, euer Podcast mit echten Fällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön. Wir sagen Tschüss und auf Wiederhören, euer Shaggy Schwarz
und Zeno Giegelmann.